Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes DocTalk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 27. Juni 2025. Wir sind zwei Tage vor dem Ironman Frankfurt und eine Woche vor der Challenge Rot. Wie gesagt, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin hier im schönen Hohenlohe in Satteldorf. Mein Schwerpunkt ist die Sportmedizin. Ich bin selbst aktiver Triathlet und über dieses Thema wird es auch auf Wunsch eines Hörers heute gehen. Wir hatten das Thema zwar bereits exakt vor einem Jahr schon mal, aber aufgrund der bevorstehenden großen Rennen hier in Deutschland, eben Ironman Frankfurt und Rot, hat dieses Thema ganz aktuelle Brisanz, nämlich Wettkampfverpflegung. Wie gehe ich die Verpflegung hier bei so einem Langdistanzrennen an? Und die Wissenschaft ist natürlich im Fluss. Ich möchte natürlich nicht genau das Gleiche nochmal erzählen von letztem Jahr, sondern euch dann so ein bisschen noch erörtern, warum, wieso, weshalb, was ihr tun könnt. Das wird heute ein relativ kurzer Podcast. Ich nenne es mal einen Quickie-Podcast. Aufgrund der Tatsache, wie gesagt, dass das Thema schon behandelt wurde und aber aufgrund der Tatsache, dass so langsam die Sommerpause eingeläutet wird, auch meine Wettkämpfe stehen im Raum und ich merke tatsächlich, dass mir die Zeit einfach davon galoppiert. Von meiner Seite aus, in zwei Tagen starte ich hier in Feuchtwangen beim Sprint-Triathlon, was eigentlich eine Kategorie C-Rennen für mich ist. Ich möchte einfach nur ein bisschen Schnelligkeit bekommen. Material nochmal austesten. Dann geht's nächste Woche Freitag zum Kurztrip nach Schweden, nach Jönköping. Dort ist die 73 Europameisterschaft am kommenden am Sonntag in acht Tagen sozusagen, bevor es dann Montag wieder zurückgeht. Bin mal gespannt, wie es da läuft. Da wird's schon ein bisschen ernster. Das ist für mich in Kategorie B-Rennen, also Vorbereitungsrennen, aber schon ernsthaft. Ich werde dort einige Maßnahmen einfach austesten, an Material testen. Ich habe neue Sitzpositionen beim Lasse Ibert mir einstellen lassen, mit der ich super zurechtkomme. Habe mir gestern hier ein Strava-Com-Krönchen geholt, lief richtig gut und habe auch einen Getränkeaufsatz vorne, sodass die Aerodynamik passt. Habe mich für den Trone Aerohelm entschieden, für die Rennen plus Scheibe. Wird mal gucken, was da so geht. Wetter in Schweden soll perfekt werden, sonnig und 17 Grad. Und ja, ich habe ja im letzten Podcast erzählt, dass ich ja eigentlich so mehr der Kältestarter bin. Von daher kommt mir das einfach so entgegen. Ein kleines Anekdötchen aus der Woche. Ich hatte es einem Patienten versprochen und ist ein Patient, 87 Jahre alt, habe ihn gefragt, ob er weiß, was ein Podcast ist. Ja, er hat das schon mal gehört, sagt er. Habe gemeint, da werde ich sie nächstes Mal erwähnen, denn ja, das ist einfach ein Patient, der super fit ist. Und ich habe ihn so in dem Anamnesegespräch gefragt, was er denn so in der Freizeit treibt und warum er denn nicht wie 87 aussieht, sondern wie 70 aussieht. Und hat er mir erzählt, dass er einfach sehr viel Sport macht. Und ja, mit 87, Achtung, hört, jedes Jahr zwischen 5.000 und 6.000 Kilometer Rad fährt. Viele werden jetzt sagen, ja, wahrscheinlich mit E-Bike. Da haben sie alle recht. Stimmt, aber erst die letzten zwei Jahre. Das heißt, bis zum 85. Lebensjahr ist dieser nette Herr, dieser rüstige, super fitte Herr, eben 5.000 bis 6.000 Kilometer pro Jahr gefahren, eben ohne E-Unterstützung. Und das soll doch jetzt mal hier die Hörerschaft motivieren, mal wieder normale Fahrräder auszupacken, wobei ich denke, dass ein Großteil dieser Hörerschaft wahrscheinlich eher kein E-Bike fährt. Ich finde nach wie vor ein E-Bike eine gute Erfindung. Es hat viele Leute auf die Straße gebracht, die ansonsten vielleicht nicht Radfahren würden. Ein E-Bike hat auch eine Berechtigung im bergigen Terrain. Ich weiß aber nicht, warum ein 16-jähriger, fitter Jugendlicher in der Ebene mit einem E-Bike fahren muss. Also dass diese Konsequenz bleibt mir einfach irgendwie verschlossen. Aber das kann jeder halten, wie er will. Fest steht, dass tatsächlich durch die Anzahl der E-Bikes, die extrem schwer sind, die Zahl der tödlichen Unfälle mittlerweile unter den Radfahrern deutlich gestiegen ist. Das sind hauptsächlich die Senioren. Und klar, ihr könnt euch vorstellen, so ein Senior, jetzt zwar nicht dieser fitte Patient, von dem ich gerade berichtet habe, sondern der Durchschnittsmensch ist ja das ganze Leben nie schneller als 25 Stundenkilometer gefahren, vielleicht sogar nie schneller als 20 Stundenkilometer in der Ebene. Und plötzlich im fortgeschrittenen Alter werden da die 30 Kilometer pro Stunde ausgepackt, plus ein Fahrrad, was einfach fast 20 Kilo wiegt oder manchmal auch drüber hinaus. Und das ist einfach nicht zu handeln und in meinen Augen auch praktisch gefährlich. Meiner Meinung nach müssten alle E-Bikes ab 20 Stundenkilometer komplett abriegeln. Wer schneller fahren will, muss es halt auch können, aus eigener Kraft heraus. Und wer bis dahin Unterstützung braucht, der kann das gerne haben. Aber alles, was über 20 km/h geht, finde ich persönlich, muss aus eigener Kraft erstrampelt werden. Sonst ist das ganze Ding komplett sinnlos. Oder eben, ich nutze es als reines Transportmittel. Naja, wahrscheinlich rede ich da sowieso gegen Wände. Das wird sowieso der Markt insgesamt regeln. Aber wie gesagt, dieser Patient war einfach, ja, für mich fast Highlight der Woche, muss ich sagen, weil ich es einfach toll fand und auch es wieder mal eindrücklich gezeigt hat, wie man mit Sport sich jung halten kann. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass dieser Mensch praktisch keine Medikamente nimmt, keinen Bluthochdruck hat, normale Blutfette hat, geistig top rege ist und eben entsprechend auch deutlich jünger aussieht. So kann es gehen. Möge dies viele dieser Hörer hier motivieren. Ja, ich komme zum Thema auf Wunsch eines Hörers. Wettkampfernährung. Wie gesagt, genau vor einem Jahr hatten wir das schon mal. Und ich will jetzt nicht zu sehr in die Physiologie hineingehen. Am liebsten würde ich natürlich meine alte Studie nochmal auftischen, die LIRS-Studie, Leptin- und Insulinresistenzstudie. Entschuldigung, die ich vor rund 20 Jahren durchgeführt habe. Einfach in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Ich habe Triathleten dauerbelastet und habe festgestellt, dass wenn sie keine Kohlenhydrate substituieren, bereits nach 30 Minuten der Stresskozient, die Stresshormone, Katecholamine, Noradrenalin, Serotonin, Interleukine extrem nach oben marschieren. Nee, nicht Serotonin, sorry. Adrenalin, Noradrenalin, Cortison nach oben marschiert. Teilweise bis zum Zehnfachen des Ruhewertes. Und wenn Kohlenhydrate zugeführt werden, also Zucker, kann man dies unterdrücken. Ich hatte damals bereits festgestellt, dass ich ein anderes Patienten- oder anderes Probandenklientel hatte als die Ursprungsstudie, die ein David Niemann aus den USA durchgeführt hatte. Der konnte nämlich komplett mit Kohlenhydratsubstitution komplett die Stressreaktion unterdrücken. Das gelang mir nicht bei meinen Probanden. Habe dann die Studien damals auf dem Kongress vorgestellt und allem gemeint, naja, dann hast du wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Also es wurde auf Deutsch gesagt, dem etablierten Physiologen Niemann mehr geglaubt als mir. So nach dem Motto, ja, der Jungwissenschaftler wird wohl einen didaktischen Fehler gemacht haben. Und erst später im stillen Kämmerlein, als ich die Daten nochmal ausgewählt habe, kam mir die Idee, ich lasse einmal die Reaktion, die Stresshormonreaktion korrelieren mit der Leistungsfähigkeit und der erbrachten Wattleistung der Probanden und habe festgestellt, je höher die Leistung ist und gestrampelt werden musste, desto weniger ist es mir gelungen, mit Kohlenhydratsubstitution diese Stressreaktion zu unterdrücken. Und das ist natürlich komplett logisch, weil natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 350 Watt Dauer trete, 2 Stunden lang, was extrem viel ist, verbrauche ich natürlich so viel mehr Energie, als wenn ich eben nur mit 100 Watt durch die Gegend eiere. Und der Niemann hatte eben Probanden gehabt, die irgendwie 120 Watt getreten haben und meine haben halt alle über 300 Watt getreten. Und es war eben dann nicht geglückt mit den damals 60 Gramm Zucker, die ich pro Stunde zugeführt habe, diese Reaktion zu unterdrücken. Und damals ging man davon aus, dass ja 60 Gramm Zucker pro Stunde eigentlich die Optimalmenge ist, die ein Sportler zuführen muss. Dann im vorherigen Podcast vor ein, zwei Jahren habe ich erzählt, naja, die maximale Aufnahmerate ist so circa 80 Gramm. Und mittlerweile wissen wir ja, und deswegen auch der Podcast heute, dass es möglich ist, deutlich über 100 Gramm Zucker pro Stunde aufzunehmen und damit eben die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und eben die Stressreaktionen des Körpers zu unterdrücken. So, und wie kommt das, die ganze Geschichte? Das kommt dadurch, dass wir verschiedene Aufnahmemöglichkeiten im Körper nutzen. Also wir nehmen nicht nur ein einfaches Zucker, also wir nehmen sowieso einfach Zucker, aber nicht nur jetzt Glucose, Traubenzucker, sondern wir machen ein Traubenzucker-Fruchtzucker-Gemisch. Und durch dieses Gemisch, weil die unterschiedlich eben aufgenommen werden, gelingt es uns, die Aufnahmerate zu erhöhen. Also wir haben bei Glucose, also Traubenzucker, und es wird genauso aufgenommen wie Galaktose. Ihr erinnert euch, wir haben eigentlich im Körper drei, oder nicht im Körper, in der Natur drei Einfachzucker. Wir haben eben die Traubenzucker, Glucose, wir haben Fructose, Fruchtzucker, und wir haben die Galaktose, das Milchzucker. Ja, nicht zu verwechseln mit der Laktose. Laktose ist ein Zweifachzucker der Milch, bestehend aus Galaktose und Glucose, ein Zweifachzucker. Aber die Galaktose ist ein Einfachzucker. Und diese, alles, was wir aufnehmen an Mehrfachzuckern, Maltose, Milch, ja, Laktose, Rübenzucker, das wird alles Stärke, das wird alles gespalten, bis schlussendlich drei Bestandteile übrig bleiben, nämlich die Traubenzucker, Galaktose und die Fructose. Jetzt gehe ich mal da nicht davon aus, dass jemand eine Fructoseunverträglichkeit hat, das wollen wir heute hier mal ausklammern, weil bei der Fructoseunverträglichkeit, da fehlt einfach ein Enzym, dass der Mensch eben nicht in der Lage ist, Fructose aufzunehmen, und dann bleibt eben diese Fructose im Darm, führt zu Blähungen, Durchfall und ja zu einer massiven Unverträglichkeit. Diese drei Einfachzucker werden halt unterschiedlich aufgenommen. Wie gesagt, Glucose, Traubenzucker und Galaktose wird im Dünndarm aufgenommen. Und da haben wir sogenannte SGTP1-Rezeptoren oder Transporter. Und dort setzen auch die neuen Medikamente an, die man gegen Diabetes einsetzt. Und da ist die Aufnahmerate begrenzt allerdings auf ca. 80 bis 90 Gramm Glucose pro Stunde. Und wir nutzen jetzt dazu, dass wir einen zweiten Transportmechanismus haben, nämlich den GLUT5-Transporter. Der transportiert ebenfalls im Dünndarm Fructose ja in den Körper hinein. Die werden übrigens auch unterschiedlich im Körper verbrannt. Da haben wir auch unterschiedliche Stoffwechselvorgänge. Da aber Fructose sehr, ja, abführend wirkt, macht es keinen Sinn, sich ausschließlich mit Fructose zu ernähren oder das 1:1 zu erhöhen, sondern man hat jetzt so ein bisschen experimentiert und sagt, okay, zwei Teile Traubenzucker, ein Teil Fructose. Und wenn ihr von 80 bis 90 Gramm Glucose ausgeht, plus 50% dazu, kommt ihr eben auf diese 130, 135 Gesamtmenge an Zucker, die ihr pro Stunde aufnehmen könnt. So, und das ist auch schon das Resümee des heutigen Podcastes. Ihr könnt so eine riesige Menge aufnehmen, aber es gibt einen schönen Spruch, train the gut, also trainier das gastrointestinale System. Ihr müsst das trainieren und ihr müsst auch schauen, ob ihr das, was ihr dazu führt, auch vertragt. Wichtig dazu nämlich auch ist gleichzeitig die gleichzeitige Existenz von Natrium, also von Kochsalz. Das braucht ihr ebenfalls, damit das aufgenommen werden kann. Wenn das nicht geschieht oder wenn ihr das nicht trainiert habt und das nicht ausreichend aufgenommen wird, dann bleibt das Zeug im Magen liegen, wirkt dort osmotisch, ja, also hat einen hohen Körper, wie man es kann man sagen, Körperchen oder Teilchendruck sozusagen und zieht Wasser aus dem Gefäß heraus. Ihr trocknet einmal aus auf der einen Seite und zum anderen füllt sich die Flüssigkeitsmenge im Magen. Ihr kennt die Athleten daran, dass die mit so einem geblähten Bauch ein bisschen rumlaufen und dann gegebenenfalls auf der Laufstrecke kotzen. Oder auf der Radstrecke, wie ihr beim Blumenfeld gesehen habt. Das sind also alles Ernährungsfehler. Man könnte eigentlich eins sagen, wenn ihr einen Läufer auf der Strecke reihen seht, dann war entweder die Intensität viel zu hoch, dass die Durchblutung des Magens und des Darmes reduziert wurde und er deswegen das nicht aufnehmen konnte und erbrechen musste. Oder gerade bei langen Geschichten hat dieser Mensch einfach einen gravierenden Ernährungsfehler gemacht. Und oftmals ist das Erbrechen von Substanzen, die ihr aufgenommen habt, also von Zuckerstoffen, manchmal das Anfang vom Ende, weil ihr ja natürlich dann eben keine Energie mehr aufnehmen könnt, sondern die Energie einfach wieder ausspuckt. Und das gilt es einfach zu vermeiden. Ich persönlich empfehle, lieber etwas unter diese 130 Gramm zu gehen und damit das deutlich verträglicher zu machen. Ich kann es euch mal sagen, wie ich es persönlich mache. Also mir sind selbst diese 120 Gramm noch zu viel. Ich versuche so 100, 105 Gramm pro Stunde aufzunehmen. Und treue Hörer des Podcasts wissen, dass ich, ohne jetzt groß Werbung zu machen, ich bin Morten-Fan. Gerade das Morten-Pulver finde ich genial gut. Das schmeckt nicht zu süß. Ist ja in so einer bestimmten Darreichungsform, ja, mit so einer so bestimmten Substanz, was dann im Magen zum Gel wird und damit dort besser verträglich. Also ich persönlich vertrage das super gut. Und in so einem Beutel Gel, habe ich gerade vorhin geschaut, sind 83 Gramm Zucker drin. Die mache ich in eine Flasche rein. Und ich versuche eben dann pro Stunde eine Flasche wegzukippen und dazu noch ein Gel dazu zu nehmen, sodass ich dann eben auf diese etwas über 100 Gramm komme. Das bedeutet jetzt zum Beispiel beim Ironman, dass ich mit zwei vollen Flaschen losfahre und aber zwei Beutel des Pulvers in meinem Rad oder meinem Einteiler hinten drin habe und dann unterwegs Wasser aufnehmen werde und werde mir dann unterwegs sozusagen so ein Beutelchen dann ins Wasser reinkippen, sodass ich dann mein Getränk habe. Alternativ wäre natürlich die Möglichkeit, dann die Special Need Geschichte anzufahren. Es gibt bei den großen Rennen Orte, wo ihr schon vorbereitete Nahrung deponieren könnt. Ich persönlich habe da keine gute Erfahrung mitgemacht, weil da meistens kein Helfer da steht. Wenn ihr einen Helfer habt, der euch supportet und dass euch das reichen kann, das ist natürlich dann perfekt. Aber verlasst euch bitte nicht auf die Helfer, die dort stehen, die sind komplett überfordert. Und dann abzubremsen, auszuhaken, die Flaschen aufzunehmen, wieder loszufahren, ist eine Riesenaktion. Das habe ich damals in Mexiko gemacht und habe meine Flasche auch gar nicht gefunden erstmal. Dann haben die komplett in der Sonne stehen gelassen. Ich hatte damals Cola drin gehabt und die Cola war warm wie eine Suppe praktisch und war ohne Kohlensäure und fast nicht mehr zu genießen. Und ja, war einfach ein Reinfall. Also von daher werde ich das diesmal so machen, dass ich wirklich zwei Beutel mitnehme in der Trikottasche und das dann selbst anmixe. Auch dieses Anmixen werde ich natürlich vorher im Training mal probieren. Nicht, dass mir da die ganze Geschichte da um die Ohren rumfliegt. Ja, so viel dazu. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, plant eure Ernährung, plant eure Wettkampfstrategie, macht euch einen Plan. Und ihr werdet euch wundern, wie schnell so eine Stunde rum ist. Ich persönlich sage immer, alle 15 bis 20 Minuten werde ich dann ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Flasche zu mir nehmen. Das bedeutet dann immer Viertel nach, halb, Viertel vor voll, Viertel nach, halb, Viertel vor voll. Und ihr werdet sehen, ruckzuck geht da so eine Viertelstunde rum. Wenn natürlich gerade in dem Augenblick ein Anstieg da ist, dann verschiebt sich das halt nochmal ein paar Minuten. Aber spätestens dann oben an der Kuppe sollte eben das zugeführt werden. Weil wie passiert es oft im Wettkampf? Ihr sagt, naja, eigentlich müsste ich jetzt trinken, aber jetzt bin ich gerade so gut in Fahrt. Aeroposition passt. Ich darf auf keinen Fall da vorne von der Kuppe weg. Und dann geht nochmal eine Viertelstunde rum und ihr habt schon mal wieder ein 15-Minuten-Intervall einfach übersprungen. Macht euch da ganz streng, gerade in der Langdistanz, einen Plan, von dem ihr am besten auch nicht abweicht, denn gemessen wird erst im Ziel. Und meine Erfahrung zeigt, dass die ganzen Jungs und Mädels, die dann das Essen oder auch Getränkestellen überfahren und weiterfahren, zwar dann dem Augenblick vor euch sind, aber wenn es dann nach 4, 5, 6 Stunden hart wird und ins Eingemachte geht, dann seht ihr die wieder und seht sie dann auch nicht mehr wieder, weil ihr sie dann hinter euch lasst. Ein ganz kleiner Tipp an alle Starter beim Ironman Frankfurt in 2 Tagen. Es soll über 30 Grad haben. Denkt an die Flüssigkeitsaufnahme und ganz, ganz wichtig, bitte denkt an die Natriumaufnahme. Schaut, dass ihr bitte ungefähr 600 Milligramm mindestens Natrium pro getrunkene Liter Flüssigkeit zu euch nehmt. Wenn ihr Salztabletten habt, dann heißt das pro Stunde auf jeden Fall 2 bis 3 Salztabletten. Denn ihr wisst, ansonsten wird es gefährlich. Wir hatten das gleiche ja schon vor einigen Jahren gehabt, auch beim Ironman Frankfurt, als sich da ein Australier einfach hypoton überwässert hat und dann trotz intensivmedizinischer Maßnahmen später verstorben ist. Jau! Jetzt hätte ich am liebsten Studiogast nach dem Motto, gibt's noch Fragen? Ich hoffe, dass die Fragen damit beantwortet sind. Wie gesagt, es war eine kleine Wiederholung gewesen mit ein paar neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich würde euch liebend gerne noch in die Welt der Studien entführen, aber glaubt mir, alles das, was ich jetzt erzählt habe, ist studienbasiert. Ich würde wahnsinnig gern an Hochleistungsathleten einfach diese Aufnahmerate einfach nochmal messen und meine Studie nochmal nachvollziehen und nachprobieren mit einer deutlich höheren Aufnahme an Zuckern und nicht mit 60 Gramm, sondern praktisch das Doppelte und dann zu schauen, wie lange es dauert, bis dann die Stresshormone nach oben gehen. Das ist sicherlich noch eine Sache der nächsten Jahre. Die Schwierigkeit ist natürlich da, die entsprechenden Probanden zu gewinnen, die in der Lage sind, so eine hohe Leistungsfähigkeit zu bringen, dass sie für die Studie in Frage kommen. Und daran scheitern ja auch die ganzen sportmedizinischen Studien, die ganzen Trainingsstudien und Empfehlungen, Laktatstudien, fixe Schwelle versus individuelle Schwelle. Das sind alles Studien, die an Medizinstudenten oder Sportstudenten oder wenn es gut kommt, an College-Studenten in Amerika, die sind ja doch so Halbprofis zumindest, durchgeführt wurden. Es fehlen praktisch Studien, die wirklich an Spitzensportlern gemacht sind. Und es hat ganz einfach einen pragmatischen Grund, denn wer ist da, in der Studie muss ja immer eine Placebo-Gruppe geben. Und wer der Athleten investiert, sagen wir mal 3-4 Monate oder ein Studiendesign und geht freiwillig in die Placebo-Gruppe. Oder meistens wird es ja gelost dementsprechend oder double blind, sodass auch der Studienteilnehmer nicht weiß, wer wo was ist. Aber dann ist zumindest eine 50%ige Wahrscheinlichkeit da, dass ich in der Placebo-Gruppe bin. Und dazu hat natürlich ein Spitzensportler erstmal keine große Lust. Und daran scheitern alle Höhentrainingsstudien, alle Ernährungsstudien, alle Trainingsstudien. Und ich finde das ein ganz, ganz großes Handicap. Natürlich kann man individuell mit seinem Athleten dann Versuche durchführen. Das sind dann anekdotische Versuche, sag ich mal, aber eben keine Studien. Weil um wirklich eine Studie durchzuführen, brauche ich natürlich eine gewisse Anzahl an Probanden, um dann auch eine Signifikanz nachweisen zu können und eben das nicht nur, dass da zufällig irgendeine Abweichung da ist. Ja, ich verabschiede mich für die nächsten 3 Wochen auf jeden Fall. Drückt mir die Daumen bitte, gerade in Schweden. Ich werde euch berichten. Allen, die unterwegs sind am Wochenende und nächste Woche, drücke ich die Daumen. Insbesondere den Leuten hier bei uns im Verein, die nächste Woche in Rot unterwegs sind. Der Phil, glaube ich, ist da unterwegs, der auch bei mir einen Laktattest gemacht hat. Dem drücke ich ganz, ganz fest die Daumen. Und allen, die jetzt hier beim Ironman Frankfurt starten, drücke ich die Daumen, dass es nicht zu brutal wird. Schaut, dass ihr eure Ernährungsstrategie wirklich nicht verlasst und versucht trotzdem das Rennen zu genießen. Ich sehe einige momentan ganz euphorisch Bilder auf WhatsApp im Status reinsetzen und denke mir, hoffentlich hält diese Euphorie wirklich an und dreht sich dann halt nicht am Sonntag in großes Drama. Denn gerade den First-Timern sei gesagt, es ist wirklich, der erste Ironman lief bei mir zwar relativ locker, weil ich doch so viel Respekt hatte, aber ich war doch erstaunt auf der Laufstrecke, wie stark man Schmerz in den Beinen verspürt und war noch erstaunter, wie viel Schmerz eigentlich so ein Mensch aushalten kann, vor allem freiwillig aushalten kann. Und ich glaube, dass sich das viele gar nicht vorstellen können. Und ich sag nur eins, seid drauf gefasst, dass es richtig hart wird und härter wird, als ihr was ihr je erfahren habt. Und wenn ihr das erwartet und die Härte kommt, dann sagt ihr Hallo, euch kenne ich doch, euch, auf euch habe ich gewartet. Und dann geht nochmal in euch und überlegt, warum ihr die ganze Sache macht, wie viel Trainingsstunden ihr investiert habt. Und es gibt einfach einen Spruch, den ich mir immer wieder sage, Schmerz vergeht, Ehre bleibt. Und dem ist halt so, aussteigen kann keine Option sein. In diesem Sinne verbleibe ich ja als euer Christoph. Ich gehe hier wieder mal in mein Mischpult und mal gucken. Ihr wisst ja, es ist ein Live-Podcast. Es ist immer relativ schwierig, alles parallel zu machen. Dazu wisst ihr ja, dass Männer sowieso in der Lage sind, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Quickie sozusagen. Und ich verbleibe mit vielen Grüßen. Genießt das tolle Wetter. Bis in 3 Wochen. Euer Christoph. Ciao. Macht's gut.